Achter, das Fahrradmagazin im Freien Radio für Stuttgart. Zu hören jeden dritten Donnerstag im Monat von 22 bis 23 Uhr. Auf UKW, der 99,2 oder im Internet freies-radio.de. Willkommen zur Februar-Ausgabe der Fahrradsendung Achter im Freien Radio für Stuttgart. In der heutigen Sendung kommt zuallererst der versprochene zweite Teil zum Thema Radreisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei werden die Bahnstrecken der Südbahn von Stuttgart über Ulm nach Friedrichshafen und die Gäubahnstrecke von Stuttgart über den Bodensee nach Zürich näher betrachtet. Anschließend interviewt Thomas Christian, der am Thuner See wohnt in der Schweiz und der zum Bergsport möglichst klimaneutral mit dem Fahrrad anreist. Dann folgt ein weiteres Pendlerporträt, in dem Petzky mit Andi Bürkle über seine tägliche Radstrecke zur Arbeit spricht. Es folgt ein weiterer Beitrag von Thomas, der mit Bernd aus Berlin über das Radreiseforum und seine jährlich stattfindenden Treffen spricht. Zuletzt kommt noch ein Beitrag von mir, Conny, über die Mobilitätswende für Baden-Württemberg sowie kommende Events der Initiative, die derzeit online stattfinden werden. Wir starten mit dem Interview von Thomas mit Johannes Metzger vom ADFC über die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man von Stuttgart in Richtung Süden fahren möchte.
So, ja, die erste Runde haben wir schon, wie es insgesamt mit der Fahrradmitnahme aussieht. Jetzt dachte ich, wir schauen uns das mal ein bisschen im Detail an. Der Schwabe an sich fährt ja am liebsten in den Süden, wo es wärmer ist. Lass uns doch mal diese zwei Hauptstrecken, die wir so von Stuttgart aus in den Süden kennen, unter die Lupe nehmen. Johannes, das eine ist ja diese Strecke, die von Stuttgart über Ulm Richtung Bodensee geht. Wie läuft's da?
Genau, das ist die sogenannte Südbahn. Die wird ja im Moment ausgebaut und auch elektrifiziert.
Das ist ja nicht unbedingt was Gutes. Das bedeutet ja manchmal, dass es Schienenersatzverkehr gibt. Ist es denn da?
Genau,
so?
Das heißt, das ist im Moment so, ja, temporär werden da verschiedene Streckenabschnitte gesperrt. Aber die Strecke, der Bau der Strecke, das liegt alles im Zeitplan. Und so wie das im Moment ausschaut, wird die pünktlich zum Frühherbst in diesem Jahres, also in 2021, fertiggestellt. Und dann kann man tatsächlich von Stuttgart bis nach Friedrichshafen elektrisch fahren, da fährt auch ein Zug, ein IRE, der hat dann auch diese Doppelstockwagen, die unten dann auch ausreichend Platz für Fahrräder haben. Das ist auch eine gern genutzte Strecke und ich hoffe also, dass dann irgendwann auch mal neue Doppelstockwagen auf der Strecke zum Einsatz kommen, sodass es da keine Engpässe mehr gibt.
Genau, die andere Strecke, die ist ja dann eher diese Strecke von Stuttgart über, also die Zürich-Strecke für uns eigentlich.
Ja, ja genau, also dann gibt es noch die Gäubahn, das ist so die zweite Nord-Süd-Strecke, oder es gibt noch die Rheintalbahn, aber von Stuttgart aus wäre halt noch dann noch die Gäubahn dann halt sehr bedeutend. Bei der Gäubahn ist es so, da fahren ja diese neuen IC2-Züge. Das sind IC-Züge der neuesten Generation. Das sind so Doppelstockzüge, die hat auch bestimmt jeder schon gesehen. Da ist halt so, dass die Kapazitäten halt so ein bisschen problematisch sind, weil die Kapazitäten leider Gottes reduziert wurden im Vergleich zu den Vorjahren. Da gibt's halt ein bisschen Problem, dass man halt manchmal nicht genau weiß, ob man mitkommt oder nicht. Der IC fährt offiziell auch im Nahverkehr. Bloß, wenn man halt ein Rad mit dabei hat, wird es problematisch, weil man, wenn man ganz sicher gehen möchte, dass man wirklich mitkommt, man eigentlich eine Reservierung braucht. Denn in diesen IC2, das sind leider Gottes nur 9 Stellplätze verfügbar.
Für den ganzen Zug 9 Stellplätze?
Korrekt, also der ganze Zug hat 9 Stellplätze, davon befinden sich 6 Stellplätze im Steuerwagen, also am Kopf des Zuges, diese 6 Stellplätze kann man nutzen, wenn man im Nahverkehr unterwegs ist, also wenn man jetzt ein Baden-Württemberg-Ticket hat oder ein Metropol-Tagesticket oder ganz normalen Einzelfahrschein im Nahverkehr, dann kann man die einen dieser Stellplätze nutzen. Bloß das Problem ist dadurch, dass man diese Stellplätze halt nicht reservieren kann, weiß man halt nie so ganz genau, ob man mitkommt oder nicht. Ich meine, gut, wenn man jetzt in Stuttgart einsteigt, da wo der Zug losfährt, da ist es noch unproblematisch, aber sobald man halt irgendwie später dazu einsteigen will, ist halt letztendlich ein bisschen wie eine Lotterie, weil man halt nie genau weiß, okay, sind die Stellplätze jetzt eigentlich alle belegt oder nicht.
Und ja. Wie ist es denn, wenn man zurückfährt? Also, weil da ist das Problem vermutlich schwieriger. Ist denn dann von den Leuten, die aus Zürich kommen, schon alles belegt oder wie ist das denn von der Erfahrung her?
Ja gut, also der IC, der aus Zürich fährt, das ist ja ein richtiger IC, der nur im Fernverkehr genutzt werden kann. Das heißt, das ist ein IC der Schweizer Bundesbahn, den kann man wirklich nur reservieren, da kann man das Fahrrad nicht einfach so mitnehmen. Das heißt, da stellt sich das Problem in der Form nicht. Bloß wenn man jetzt halt diesen Zwitterzug, also den man halt auch im Nahverkehr nutzen kann, wenn man diesen IC nutzen will, dann da stellt sich es in der Tat dann auch so dar, dass man wirklich stehen gelassen wird am Bahnsteig. Das ist leider wirklich so. Da sind wir als ADFC auch jetzt gerade dabei, mit dem Land Baden-Württemberg jetzt auch eine Lösung zu finden, wie man das Problem so ein bisschen entschärfen kann, aber es ist nicht ganz einfach, weil das Wagenmaterial dieser IC, der ist ja jetzt noch vorgegeben bis 2025.
Ja gut, das ist natürlich ein großes Problem. An sich finde ich eigentlich, hört sich schon mal ganz gut an. Vielleicht kannst du zur Orientierung nochmal eine Zahl nennen, was in einem normalen Regionalexpress, was da an Fahrradstellplätzen drin ist.
Ja, also in einem normalen Regionalexpress, in einem Waggon, wären das etwa 30 Stellplätze.
Zwischen 9 Stellplätzen und 30 oder 60 ist natürlich schon immens.
Ja, natürlich, klar.
Man muss sich keine großen Sorgen mehr machen.
Ja, klar.
Ja, also ich würde sagen, wir lassen es mal dabei bewenden, weil die eigentliche Reisesaison, die beginnt ja erst noch. Lade euch ein, dass wir gerne nochmal ein Telefoninterview machen oder vielleicht auch ein persönliches Interview, wo wir ein bisschen über die Verbindungen aus Baden-Württemberg ins Ausland reden. Also
das
haben wir ja praktisch schon gemacht, aber dass wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, wie man denn auch, wenn man nach Italien will, ohne den Flieger zu benutzen oder auch nach Frankreich, auch dann zum Beispiel in die Bretagne, wie man eigentlich da durchkommt.
Wenn
sich jemand für eure Arbeit interessiert, so wie ich das sehe, habt ihr eine Funktions-E-Mail-Adresse. Das ist die öpnv@adfc-bw.de. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn sich jemand an euch wenden will, an Johannes Metzger und Stefan Buttrick, dann die öpnv@adfc-bw.de anschreiben und ansonsten sehen wir uns gerne in einer der nächsten Sendungen. Vielen Dank euch beiden.
Ja, sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.
In dem folgenden Beitrag interviewt Thomas Christian, der am Thunersee wohnt und zu seinen Skitouren möglichst klimaneutral mit dem Rad anreist.
Hallo Christian, wir kennen uns ja vom Radreiseforum. Kannst du mal irgendwie in einem Satz erklären, was das Radreiseforum ist?
Gerne. Das Radreiseforum ist einfach ein Forum im Internet, wo sich Radenthusiasten und Fanatiker austauschen, die gerne mit dem Fahrrad auf Reise gehen. Das kann sein, dass das nur eine kurze Reise ist oder auch irgendwie außereuropäisch. Ich kann mich erinnern, als ich da zum ersten Mal reingeschaut hatte, hatte ich mich für Tandems und auch eine weitergehende Tour interessiert und kriegt man diverse Anregungen von anderen Radbegeisterten.
Wir hatten es gerade schon, du lebst in der Schweiz. Wo ist denn das, wo du wohnst?
Ich wohne bei Thun am Thunersee, also relativ zentral. Schlecht für Einkaufstourismus in Deutschland, aber eine sehr schöne Gegend natürlich.
Wie sieht es bei euch gerade mit der Schneelage aus und dürft ihr überhaupt gerade raus? Wie ist das bei euch mit Ausgangssperren?
Ja, nicht ganz so krass wie bei euch. Ich hatte erst kürzlich mit meinem Bruder gesprochen, der wohnt in Tuttlingen und irgendwie war ich da ganz erstaunt, dass er meinte, dass er nicht mehr raus kann, wo wir um 8 Uhr gesprochen hatten, zum Spazieren. Nee, bei uns gibt es keine Ausgangssperren und man kann auch im Vergleich zu Deutschland ist es noch etwas liberaler. Wir haben vor Weihnachten halt doch dann noch Verschärfungen bekommen, dass sogar die Restaurants geschlossen wurden. Aber die Skilifte zum Beispiel, dort schaut man, dass man mit den richtigen Schutzkonzepten und auch mit kantonalen Bewilligungen den Betrieb eigentlich weitermachen kann. Das hat dann jeder Kanton individuell gehandhabt. Dann waren tatsächlich auch in einigen Kantonen mal die Skigebiete zu, auch weil die Fallzahlen halt doch noch recht hoch waren. Aber sonst ist das gerade für den Wintersport noch etwas liberaler als bei euch.
Also der Anlass, warum ich mit dir das Gespräch führe, ist, dass es im Radreiseforum einen Wo-war-ich-heute-Thread gibt. Und da hast du vor einiger Zeit mal geschrieben, dass du mit dem Fahrrad zur Skitour gefahren bist. Vielleicht kannst du erstmal so sagen, Skitouren, was ist das überhaupt?
Skitour ist im Gegensatz halt zum normalen Pistenskifahren, da muss man auch noch selber für den Ausstieg besorgt sein und kann im Prinzip auch natürlich Pistenski nehmen, nur haben die dann ein Problem, die Bindung ist starr. Man muss eben zum Aufsteigen nimmt man eben Felle, die man auf den Belag spannt und klebt, also das sind so Haftfelle. Und hat dann eigentlich eine Bindung wie bei den Langlaufski, quasi die Ferse ist dann frei, um aufzusteigen. Und fürs Abfahren nimmt man dann natürlich die Felle wieder ab und tut dann die Bindung auch feststellen. Und damit kann man eigentlich ganz gemütlich oder auch ungemütlich, es gibt da ja auch die Rennskibergsteiger, gehen und dann eben wieder runterfahren und kann sich auch einsamere Gegenden aussuchen. Beim Pistenskifahren, ja, da ist man natürlich dann eher mit einem Haufen unterwegs.
Das ist ja so, dass man bei den Tourenskiern keine überlangen Skier hat, sondern eher so bis zum Kinn oder bis zur Nasenspitze oder sowas. Aber wenn man mit dem Fahrrad zum Ausgangspunkt geht, dann ist das ja schon ein bisschen mühsam, weil die Dinger sind einfach unhandlich. Dann hat man noch Stiefel dabei, mit denen man auch nicht Radfahren kann. Also wie hast du das gemacht?
Ja, also ich habe damit eigentlich erst den Winter angefangen und im Dezember bin ich das erste Mal irgendwo hingeradelt und da hatte ich die Ski noch quasi auf dem Rucksack geschnallt. Man kann die ja mal so rechts und links hinmachen. Aber das war dann insofern nicht so angenehm, als sie dann immer, wenn man den Rucksack auf hat, dann noch auf den Helm gedrückt haben, wenn man da gebeugt ist. Und dann habe ich es beim zweiten Mal, habe ich es dann einfach hinten an den Gepäckträger eigentlich senkrecht quasi angebunden. Das hat eigentlich gut gehalten. Die Bindung, die hat da eingehängt am Gepäckträger oben an der Querstange und dann unten eigentlich nahe der Narbe, wo die Streben vom Gepäckträger zusammengehen. Da habe ich es dann einfach mit einer Schnur festgebunden. Und das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt habe ich mir noch aus dem Alurohr noch so einen kleinen Bügel für oben zum Fixieren gemacht. Da kann ich sie reinstecken und muss dann eigentlich nur noch unten anbinden. Und die Schuhe tue ich einfach in eine normale Ortlieb-Velotasche, die dann auf der anderen Seite am Gepäckträger angebracht ist.
Ja, das heißt, für die Ski hast du auch richtig gebastelt dann das zweite Mal. Ja, ist ein bisschen spektakulär wahrscheinlich. Ich meine, wenn man auf die Sitzhöhe von, was weiß ich, 1,50 Meter nochmal die Skier irgendwie oben drauf rechnet, dann baumelt das irgendwie auf guten 2,50 Meter in der Höhe. Was ist das für eine Strecke? Ist das eine normale Landstraße oder was bist du da gefahren?
Ja, das ist schon im Prinzip eine normale Landstraße und das war jetzt nicht so weit. Das war wirklich das erste Mal eigentlich, dass ich da ziemlich nah vor Thun die Berge auch mit Ski gefahren bin. Normal nehme ich immer einen Zug und dann fahren wir eigentlich gleich ein Stück weiter. Und da weiß ich gar nicht, sind 18 Kilometer vielleicht dann zum Ausgangspunkt und dann noch halt auf den Berg rauf. Das war eigentlich sonst problemlos. Vorteil hat es natürlich, weil da geht eigentlich nur ein Bus hin und der fährt nur einmal die Stunde. Also wenn du dann wieder runterkommst, dann musst du nicht auf den Bus warten, sondern kannst natürlich gleich wieder aufs Velo dich schwingen und heimradeln.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir als Skitourengeher oft aufs Auto angewiesen sind, weil man natürlich da auch zu den Parkplätzen kommt, wo dann nicht gerade eine Bushaltestelle in der Nähe ist. Ansonsten ist es ja mit den Skiern und den, ja doch, also ein bisschen klobigen Schuhen, ist es ja doch ein bisschen mühsam, dann nochmal zu dem Ausgangspunkt zu kommen. Und das heißt, dann hast du eine Skitour gemacht mit mehreren hundert Metern Höhe, oder wie ist das?
Ja, genau, also 1300 Meter dann auf 2000 Meter, das war eigentlich ganz nett und das machen wir eigentlich meistens so um den Dreh. Oder kann natürlich auch sein, wenn mal höhere Lawinengefahr ist, dass man da nicht ganz hoch geht. Und dann kann man auch zum Beispiel mehrmals die gleiche Strecke nehmen.
Okay, also, 1300 Meter ist ja auch schon nicht schlecht, ja. Das ist so Fitness, ne? Das heißt, du hast verschiedene, hast praktisch Biathlon gemacht.
Genau.
Okay.
Das scheint früher auch gang und gäbe gewesen zu sein. Das war lustig. In Thun, wo wir da durchgeradelt sind, hat uns da mal eine ältere Dame auch zugewunken und gemeint, hey, ihr seid ja unterwegs wie früher. Also, und ich weiß auch von meinen Großeltern, dass die früher eben nach dem Zweiten Weltkrieg ist man halt teilweise tatsächlich noch, auch von München zum Beispiel, bis in die Berge geradelt und dann auf die Berge gestiegen.
Hast du eigentlich auch mal drüber nachgedacht, hast du ein Lastenrad zum Beispiel oder hast du einen Anhänger oder so? Also es wäre ja auch noch eine Möglichkeit, die Skier zu transportieren.
Ja, aber solange man das möglichst einfach handhaben kann, würde ich das mal nicht machen. Der Anhänger wiegt ja auch noch und ist dann auch etwas schwieriger zu manövrieren. Ich habe allerdings einen Anhänger, aber den nehme ich normal mehr so für, wenn ich mal im Baumarkt was kaufe oder eben was Schwereres transportieren muss.
Mhm. Okay, ja, prima. Vielen Dank, Christian. Tschüss.
Es folgt Petzkis Pendlerporträt mit Andi Bürkle über seine Radstrecke zur Arbeit.
Ich freue mich hier in der heutigen Ausgabe des Achters, den Andi Bürkle zu Gast zu haben, und zwar im Pendlerinnenporträt. Jetzt richtig?
Sehr gut, sehr gut.
Hallo Andi, du bewältigst deinen Weg zur Arbeit hauptsächlich oder ausschließlich mit dem Fahrrad?
Ja, hallo. Ja, kann man so sagen. Also das kann ich an einer Hand abzählen, glaube ich, die Male, wo ich im Jahr nicht mit dem Fahrrad bzw. mit dem E-Bike zur Arbeit fahre.
Und wie, das ist jetzt schon lange Jahre so?
Ja, also mindestens seit 2-3 Jahren, würde ich sagen.
Okay, und du arbeitest als Sozialpädagoge im Maugernest, dem Abenteuerspielplatz am Halsschlag?
Stimmt? Als Erzieher, ja.
Als Erzieher. Gut, wie ist es denn da, wenn du da mit dem Fahrrad ankommst? Bist du da irgendwie der Exot oder?
Nee, also erstaunlicherweise, wir arbeiten seit diesem letzten Sommer zu fünf dort und inzwischen sind es 4 Leute von uns, die eigentlich regelmäßig mit dem Fahrrad kommen. Wobei man dazu sagen muss, 3 von uns inklusive mir haben einen relativ kurzen Weg und eine Kollegin, die radelt von Obertürkheim in Halsschlag, die hat dann eher schon einen längeren Weg und eine hat einen sehr weiten Weg aus dem Remstal, die kommt immer mit dem Auto.
Und du wohnst im Süden?
Und fährst ich wohne in Berg, also im okay. Osten.
Ah ja, okay. Ah.
Früher im Süden, okay. Da bin ich weniger geradelt und ja, eigentlich muss man sagen, seit 4 Jahren wohne ich in Berg und seither radle ich eigentlich auch viel mehr. Ja.
Das Thema Radfahren ist dann auch bei dir im Rahmen des Erzieherberufs wie soll ich sagen, akut. Also ihr macht auch am Spielplatz dort öfters mal Fahrradtouren mit den Jugendlichen?
Ja, auf jeden Fall ist ein großes Thema bei uns. Also nicht nur, weil wir das verkehrspolitisch gut finden, sondern natürlich auch, weil es die Kinder dazu befähigt, mobil zu sein in der Stadt.
Ja.
Weil es gesund ist, Bewegung in der frischen Luft, wissen wir inzwischen alle, dass das für die Entwicklung gut ist und für alle Menschen gut ist und natürlich auch für unsere Kinder dadurch, ja.
Es gibt ihnen dann auch so diese Sicherheit praktisch, die sie da erlernen. Viele Eltern haben ja da irgendwie ein bisschen Hemmungen, weil sie Angst haben, den Kindern passiert was oder den Jugendlichen. Aber das ist ja eigentlich genau falsch.
Richtig.
Sicherheit erwirbt man ja nur, indem man es macht.
Ja.
Ja.
Okay. Und natürlich passieren die meisten Unfälle rund um Schulen nicht durch Fahrradfahrende Kinder oder Eltern, sondern, Überraschung, natürlich durch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen.
Ich habe gehört, dass es da sogar mittlerweile die Möglichkeit gibt, das Bringen der Kinder mit dem Auto rund um die Schule in einem Umkreis von 200 bis 300 Metern irgendwie zu verbieten oder zu...
Das ist möglich. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass beide Grundschulen bei uns im Stadtteil damit große Probleme hatten und haben mit Eltern, die unbedingt ihre Kinder genau bis vors Schultor fahren müssen und dann möglichst noch im Weg parken und die Kinder dann noch bis zur Tür bringen.
Ja.
Und dass da auch zum Beispiel große Anstrengungen inzwischen unternommen werden, das den Eltern zu vermitteln, dass es nicht so eine gute Idee ist. Also in der Grundschule, die genau neben uns ist, die Karwenzschule, die macht zum Beispiel seit vielen Jahren einen regelmäßigen Fahrradaktionstag, an dem wir auch beteiligt sind mit Kolleginnen und Kollegen von einem anderen Spielplatz bei uns im Stadtteil, von der Dracheninsel. Und da ist eben das Ziel, erstmal die Kinder auch mit vernünftigen Fahrrädern auszustatten, beziehungsweise die Fahrräder, die sie haben, anzuschauen und zu reparieren.
Ja.
Oder die da halt danach zu uns auf die Abenteuerspielplätze zu schicken, dass wir das mit denen gemeinsam dann beheben können, die Mängel.
Also ihr habt da praktisch die Möglichkeit, habt ihr eine kleine Werkstatt da?
Wir haben eine kleine Werkstatt bei uns auf dem Platz und die Kolleginnen von dem anderen Spielplatz, die haben eine große Werkstatt, also die sind für die schweren Fälle zuständig, für die kleineren. Und das Ziel ist natürlich auch, die Kinder dazu zu befähigen, dass sie kleine Sachen eben selber auch reparieren können.
Okay. Und kommen denn dann viele Kinder auch mit dem Rad zum Spielplatz?
Ja, also wir merken da auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zu früher. Was meiner Meinung nach auch damit zusammenhängt, dass wir das Thema halt auch immer wieder setzen.
Ja.
Also viele von euch kennen bestimmt die Kampagne Stadtradeln oder dieses Projekt, was einmal im Jahr stattfindet, auch in der Kommune in Stuttgart, wo wir seit einigen Jahren jetzt mit einem eigenen Team vertreten sind, früher als Morgenest und inzwischen als Stadtteilteam, wo eben auch die Dracheninsel dabei ist. Und rund um diese drei Wochen machen wir viele Aktionen und das ist ja auch nichts Neues, dass man eben Kinder mit so Wettbewerben schön locken kann, Sachen zu machen. Also wir schreiben dann von jedem Kind immer die Kilometer auf und tragen die dann in das Team ein.
Ja, ja.
Und dadurch entsteht natürlich auch so ein sportlicher Wettkampf. Also die Kinder sind dann tatsächlich manchmal einfach um unser Haus rumgefahren, was nur 50 oder 100 Meter ist. Aber trotzdem waren sie dann ganz stolz, wenn sie 10 Runden gefahren sind. Wir haben auch eine BMX-Bahn auf dem Gelände eingerichtet seit ein paar Jahren, wo wir einen ehrenamtlichen Trainer haben, der das einmal pro Woche sozusagen bespielt mit den Kindern.
Ja.
Und sowas zieht dann einfach. Ja. Wir machen gemeinsame Radtouren eben auch mit dem Aki. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, mit den kleineren nur bis zum Max Eitze, mit den größeren auch mal bis nach Neckarems oder noch weiter. Und das sind einfach schöne gemeinsame Sachen, die man dann auch positiv mit dem Fahrrad verknüpft. Ja.
Okay, also das Rad ist bei euch ein Thema, ein großes Thema. Also.
Ja, also wir hatten da teilweise 20 Kinder pro Tag, die mit dem Rad kamen. Davor hatten wir vielleicht 2, 3, vielleicht mal 5, wenn es hochkam.
Ja, ja.
Und wir versuchen das halt zu unterstützen, auch indem wir die Infrastruktur schaffen. Also wir haben dann auch so Fahrradstellplätze eingerichtet. Wir haben mit dem Aki zusammen ein E-Lastenrad angeschafft, um den Kindern auch einfach zu zeigen, man kann auch mal einen Großeinkauf ohne Auto machen.
Ja, ja.
Also wir haben auch einen Bus, den benutzen wir auch weiterhin, aber so viel wie möglich versuchen wir, dass der Bus einfach steht und wir den nur benutzen, wenn es nicht anders geht und sonst auch das Lastenfahrrad eben benutzen.
Ja. Du hast mir vorher erzählt, ihr wolltet auch im Halsschlag so einen Stadtteil Kittigelmaß mal irgendwann durchführen?
Ja, also das wäre eigentlich dieses Jahr unser Ziel gewesen, das in den Pfingstferien durchzuführen. Aber dann kam uns wie so vielen Leuten bei so vielen Aktionen dieses Jahr natürlich der Lockdown dazwischen und wir haben es dann erstmal geschoben, weil wir es auch also nicht sinnvoll gefunden hätten, jetzt so eine Großaktion zu machen, wo man nicht weiß, wie viele Leute da kommen und wo man dann vielleicht auch Leute hätte ausschließen müssen aus Pandemiegründen. Deswegen ist das jetzt erstmal verschoben. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel, auch im Stadtteil nochmal präsent zu sein. Also ich war privat schon bei der Kittigelmaß mit meinem Sohn hier in Stuttgart und fand das eigentlich eine super Aktion. Genau, und das würden wir gerne auch in den Stadtteil tragen.
Apropos Lockdown, wenn du da täglich mit dem Rad unterwegs bist, wie nimmst du das wahr in der Pandemiezeit jetzt? Ist es wirklich deutlich spürbar mehr Fahrradverkehr?
Ja, ist sehr, sehr deutlich spürbar. Also egal, ob du jetzt im Park bist oder auf dem Radweg. Und ich fahre ja natürlich jeden Tag, wenn ich arbeiten gehe, über die Brücke beim Neckar, wo der Zähler ist eben, guckt da immer ganz interessiert drauf und da sieht man das natürlich, dass die Zahlen massiv steigen, also jedes Jahr und jetzt durch den Lockdown, glaube ich, nochmal sehr viel mehr sind, glaube ich, echt viele Leute, wenn ich es auch weiß, von der Bahn aufs Fahrrad umgestiegen. Ja. Leider auch einige wieder von der Bahn aufs Auto.
Ja.
Ja.
Gab es da auch schon mal irgendwie so ein bisschen brenzlige Situation, weil es zu voll war auf dem Weg, speziell gerade jetzt in dieser Zeit?
Ja, finde ich schon. Ja. Also gerade dadurch, dass jetzt mein Sohn eigentlich so im letzten abgelaufenen Jahr das Fahrradfahren so richtig gelernt hat, bin ich natürlich mit dem auch unterwegs und da merkt man einfach wieder, dass die Infrastruktur hier nicht gegeben ist in Stuttgart.
Ja.
Also vor allem auch für Kinder, für ein sicheres Fahrradfahren über längere Strecken, das ist teilweise katastrophal, finde ich.
Bist du eigentlich dann schon mal auf so einer Pop-Up-Bike-Lane gefahren hier in Stuttgart?
Ja, ich bin auf einer Pop-Up-Bike-Lane schon gefahren. Da gab es einmal die Aktion an der Mercedesstraße, was ich besonders gut fand, weil ich auch VfB-Fan bin und immer mit dem Fahrrad ins Stadion geradelt bin, auch als ich noch in Heeslach gewohnt habe.
Wo stellst du das Fahrrad fand. Ab, wenn du
ein genau, Stadion bist? Genau, das ist auch so ein Politikum. Wo stelle ich halt mein Fahrrad im Stadion ab? Ich stelle es eigentlich meistens bei der Brücke und an der Schleierhalle ab.
Ja.
Leider sind da oft die Radparkplätze schon von Motorrädern und Rollern und so belegt, die eigentlich woanders parken könnten. Und für die Fahrradfahrerin ist nicht mehr viel Platz. Wir haben dann auch mit unserem Fanclub da schon eine Initiative mal gestartet für mehr Fahrradparkplätze.
Ja, ja.
Die sind dann irgendwann auch gekommen. Ganz stolz hat der Verein die verkündet. Es gibt jetzt 300 Stellplätze. Die sind allerdings sehr, sehr weit weg vom Stadion, also im hintersten Daimler-Parkhaus quasi. Leider habe ich die noch nicht ausprobieren können. Also das war mal noch ein Ziel von mir, das mal wirklich auszuprobieren, um das auch fundiert kritisieren zu können. Aber man muss da nur auf den Plan gucken. Eigentlich, dann sieht man schon, also da bin ich schneller gelaufen von zu Hause, als dass ich da parke und ins Stadion laufe und nachher wieder zurück. Also das fand ich leider sehr am Ziel vorbei und wir werden auch weiter dranbleiben an dem Thema. Deshalb fand ich auch diese Pop-Up-Bike-Lane an der Mercedesstraße vom ADFC eine sehr gute Idee.
Ja, die gab es ja, glaube ich, einen Nachmittag, oder?
Okay. Ja, richtig.
Okay, und da auf der Theo, bist du den auch mal gefahren? Ist
ja
jetzt nicht
so... Ach so, klar, den gab es ja auch. Ja, ja. Ja. Die Pop-Up-Bike-Lane habe ich gerade nur an die ganz kurzen Dach, genau. Und einmal im Rahmen von der Critical Mass gab es mal eine Pop-Up-Bike-Lane an der Willy-Brandt-Straße...
Ja.
Genau. Und die in der Theodor Heuss, muss ich echt sagen, also die wurde ja so arg kritisiert, aber ich bin letzte Woche seit längerer Zeit mal wieder in die Stadt gefahren mit meinem Sohn, allerdings mit dem Fahrradhänger da, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Und da fand ich es auch wieder katastrophal. Ja, diese Pop-Up-Bike-Lane ist weg und du hast wieder diesen Flickenteppich, teilweise zugeparkt von Autos, teilweise hört der Fahrradweg plötzlich auf, dann musst du wieder auf den Gehweg, weißt nicht, wo der Fahrradweg wieder anfängt. Und es war schon sehr schön, als auf der Theo eben diese Pop-Up-Bike-Lane gab und man komplett durchfahren könnte. Ja. Also ich könnte mir das auf vielen anderen Strecken auch vorstellen. Ja. Zum Beispiel, wenn man vom Wilhelmsplatz in Cannstatt in die Stadt fahren will oder umgekehrt, muss man entweder ganz außen rumfahren, schön am Neckar, ist zwar schön, aber man muss dann wieder irgendwie sich, wenn man da zum Wilhelmsplatz will, Fußgängerzone darf man ja eigentlich auch nicht fahren und so. Dann muss man sich wieder um den Platz, kämpfen mit den Autos oder mit Fußgängerinnen. Und eigentlich könnte man da auch in der Hauptstraße, meiner Meinung nach, einfach eine Fahrspur von jeder Seite sperren und für den Fahrradverkehr freigeben.
Mhm. Warum denkst du, dass es hier in Stuttgart so ein großes Problem ist, dass sich da was tut? Jedes Mal, wenn irgendwie eine Fahrradstraße geplant ist, gibt es einen riesen Aufruhr von Anwohnern und Autofahrern, die sich da irgendwie eingeengt fühlen dadurch. So. Also ich persönlich habe den Eindruck, in anderen Städten ist man da ein bisschen schneller unterwegs. So.
Ich glaube, der Eindruck ist richtig. Ja. Das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, das hängt einmal damit zusammen, dass eben die Autofahrerinnen was abgeben müssen. Die müssen Fahrspuren abgeben, die müssen Parkplätze abgeben, die man eben braucht, wenn man den Radverkehr breiter aufstellen will. Ja. Und natürlich ist das schwierig, auch weil die Stadt Stuttgart, glaube ich, als absolute Autostadt geplant wurde, jahrzehntelang. Und das muss man jetzt erstmal alles wieder zurückdrehen, quasi dieses Rad oder neu denken auch. Aber ich bin da schon optimistisch, weil ich das schon wahrnehme in meinem Umfeld und auch vor allem bei jüngeren Leuten. Also ich zähle mich jetzt nicht mehr zu den jüngeren Leuten. Mit Ende 40, aber ich glaube, da gibt es schon Umdenken und auch einen Druck, der damit auf die Politik eben ausgeübt wird, dass man da mehr machen muss. Und es ist ja auch nicht toll, dass im Park zum Beispiel sich die Fußgängerinnen und die Fahrradfahrerinnen um den Platz streiten müssen. da könnte auch eine Lösung sein, eben, was ja schon länger diskutiert wird, dass man in der B14 zum Beispiel eine Spur für Leute freigibt, die einfach schnell radeln wollen, ja, von A nach B kommen wollen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass also es wird inzwischen mehr Geld zum Beispiel zur Verfügung gestellt für den Radverkehr, ja, in Stuttgart, was ich eigentlich gut finde, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht viel damit umgesetzt.
Ja, ich
also zumindest nimmt man wenig wahr davon.
Ich habe auch den Eindruck, dass die Verkehrswende ja eigentlich bei den Menschen stattfindet, aber dass die Planung und die Politik da hinterherhinkt irgendwie so. Und dann ja, suchen sich die Leute halt ihre Wege und es führt dann oft irgendwie zu Konflikten und Problemen.
Richtig, ja. Und also das habe ich schon vor vielen Jahren in anderen Ländern besser gesehen.
Ja.
Dänemark, Niederlande oder sowas.
Also du hast auch Fahrraderfahrung in anderen Städten?
Also ja, wenig, aber also das war sehr eindrücklich, ja, für mich. Das ist jetzt vielleicht 15 Jahre her oder so, ja, wo ich in den Niederlanden gesehen habe. Da ist es nämlich genau andersrum, ja, gewesen teilweise. Selbst wenn du außerhalb der Stadt fährst, gibt es dann irgendwie Fahrradwege und wenn die mit den Autowegen zusammentreffen, das fand ich sehr beeindruckend, ja, dann müssen die Autos warten und nicht umgekehrt.
Ja, ja.
Also die Radlerinnen konnten durchfahren, die Autos mussten warten.
Gut, also es bleibt hier viel zu machen in Stuttgart so, aber ja, denkt, wird passieren. Es muss passieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Andi, dass du hier warst im Achter, gerne, im Pendlerinnen-Porträt. Und wünsche dir noch viel Spaß weiterhin beim Pendeln und bei den Aktionen mit den Kids.
Ja? Vielen Dank.
Okay, tschüss.
Ciao.
Hallo da draußen. Falls auch ihr mit dem Rad zur Arbeit pendelt, meldet euch doch bei achter@freies-radio.de. Die Länge der Strecke oder ob ihr gerade erst mit dem Radpendeln begonnen habt, soll hier gar nicht so die große Rolle spielen. Mich interessiert, wie ihr diese Zeit erlebt und warum das Fahrrad das Verkehrsmittel eurer Wahl ist. Also, ich freue mich. Tschüss, der Petzki.
Es folgt ein weiterer Beitrag von Thomas, der mit Bernd aus Berlin über das Radreiseforum und seine jährlich stattfindenden Treffen spricht.
So, am Telefon habe ich jetzt den Bernd aus Berlin. Den Bernd kenne ich auch über das Radforum. Hallo Bernd.
Ja, hallo Thomas.
Ich habe ja in dem letzten Interview schon den Christian gefragt, was er das ein Radreiseforum für ihn ist. Wir zwei wollen uns jetzt aber über ein Radreiseforumstreffen unterhalten. Was ist denn das Radreiseforumstreffen?
Ja, es gibt Treffen, bei der wir uns auch mal in der Realität treffen, anstatt sich nur immer über das Internet auszutauschen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Einrichtung, das dabei hilft, dass man sich besser kennenlernt. Wenn man nur über das Internet kommuniziert, sieht man den anderen gegenüber nicht. Man die ganze nonverbale Kommunikation und das, was der andere es vielleicht wirklich meint, kann man nie richtig erkennen. Und das ist bei einem Treffen dann ganz anders. Man lernt die Leute kennen und man versteht sich dann auch besser oder was der andere schreibt. Und
das finde ich. Das Forum hat, glaube ich, 30.000 Mitglieder, ist das richtig?
Das weiß ich nicht.
Aber so ungefähr aktiv sind so nach meiner Schätzung irgendwie so zwischen 50 und 80 oder so?
Ja, so um den Dreh. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so der harte Kern, das sind so
50. Okay, und kommen jetzt 30.000 oder kommen 80 zu diesen Treffen?
So zwischen 50 und 100 zu dem Sommertreffen und bei dem Wintertreffen so zwischen 10 und 30 Leuten.
Und jetzt hast du aber zu einem Wintertreffen ausgerufen.
Ja, ich glaube, das erste Wintertreffen hatte ich 2012 organisiert. Und da ging es eigentlich darum, dass man sich auch mal zu einer Jahreszeit trifft, wo die meisten Leute nicht ans Radfahren denken. Und ich auch ein kleineres Treffen einfach haben wollte, um mit Leuten etwas besprechen zu können und neue Ideen verwirklichen zu können, auch für das Forum. Und seit 2012 haben wir dann durchgehend ein Wintertreffen gehabt. Beim größten waren immer 50 Leute dabei. Wow. Und es waren immer an verschiedenen Orten. Und das Schöne war, dadurch, dass es nicht so groß war wie bei diesen Sommertreffen, dass man dann auch mehr gemeinsam machen konnte. So gibt es doch immer wieder Gruppenbildung und bei den Wintertreffen ist es dann so, dass man abends gemeinsam kocht oder alle zusammen an einem großen Tisch sitzen können und sich unterhalten können. Und ja, die Idee, das im Winter zu machen, hängt damit zusammen, dass ich also auch im Winter Fahrrad gefahren bin oder Fahrrad fahre oder auch Motorradtouren gemacht habe im Winter. Und eigentlich ist es eine ganz schöne Reisezeit.
Ja, du bist ja auch dafür bekannt, dass du nicht so richtig zimperlich bist, auch mit Kälte. Du machst auch Urlaub in Lappland oder in Schottland zu einem relativ ungnädigen Wetter. Nun, die Wintertreffen vom Radreiseforum, die finden ja oft auch in einem Haus statt, in einer Hütte oder in einem Tagungshaus, sodass auch nicht alle draußen campen müssen. Aber es gibt ja immer irgendwie so eine Fraktion, die Wert drauf legt, auch beim Wintertreffen draußen zu zelten, auch wenn es regnet oder schneit. Aber das Wintertreffen, das ist jetzt am 6. und 7. März.
Ja, genau. Ich hatte das Anfang März gelegt, weil ich dachte, wenn es zu einer Verlängerung der jetzigen Corona-Regeln kommt, dann wird es wahrscheinlich bis Ende Februar gehen. Ja, hatte mich getäuscht, aber das Treffen selber wird sowieso auch nur wieder rein virtuell sein und letztlich geht dann der Kontakt auch wieder übers Internet.
Aber diesmal jetzt ja nicht nur irgendwie mit Textnachrichten oder ich erzähle dir was, sondern du hast vorgeschlagen, dass man sich am Samstag da tatsächlich per Video irgendwie zusammenschaltet.
Ja, genau, dass man sich per Video zuschaltet oder zumindest Fotos hochlädt, wie man denn zeltet. Dabei ist es egal, ob man jetzt irgendwo am See liegt oder das Zelt im Wohnzimmer aufgebaut hat oder auf dem Balkon mit einem Schlafsack liegt und sich dort irgendwas auf dem Gaskocher kocht.
Gab es denn Rückmeldungen im Forum?
Ja, doch einige. Vor allen Dingen auch von Leuten, die sonst nie zum Radreisetreffen im Winter gekommen sind. Das finde ich also auch ganz nett.
Also wenn ich das so richtig sehe, dann liegt gerade die Beteiligung irgendwie so bei 10, 12, 14 Leuten oder so irgendwas. Und davon haben einige meines Wissens gesagt, dass sie irgendwo hinfahren.
Ja, ein paar wollten sich dann nach draußen begeben und irgendwo zelten.
Das heißt, ihr zeltet bei euch im Wohnzimmer?
Nein, wir werden also auch die Wohnung zumindest verlassen.
Das okay, und auch ein bisschen Radfahren, oder?
Das auch, ja. Aber was wir genau machen, ist noch nicht ganz klar.
Ja gut, das hören wir dann noch. Also ich habe auch vor, ein bisschen Rad zu fahren und draußen zu pennen. Und dann würde ich sagen, am 6. März abends sehen wir uns wahrscheinlich, wenn wir Empfang haben.
Ja, hoffe ich doch sehr.
Prima, also vielen Dank für das Gespräch. Bis dann. Ja. Tschüss.
Dann, ciao.
Unser nächster Beitrag handelt von der Mobilitätswende für Baden-Württemberg, eine Allianz verschiedener Nichtregierungsorganisationen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Dazu ist ein radikaler Wandel unserer derzeitigen Verkehrspolitik nötig, mit einem stärkeren Fokus auf die öffentlichen Verkehrsmittel sowie den Rad- und Fußverkehr. Folgende Forderungen stellt die Initiative an die Politik. Der Kfz-Verkehr soll in den Kommunen bis 2035 halbiert werden. Mindestens jeder zweite Weg soll selbstaktiv, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad, zurückgelegt werden. Städte und Dörfer sollen so umgestaltet werden, dass sie dazu einladen, möglichst viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Verkehrsvermeidung wird zum Grundprinzip der Stadt- und Ortsentwicklung. Zwischen den Städten soll ein attraktives Netz an Radschnellwegen entstehen. Der öffentliche Verkehr wird in Baden-Württemberg finanziell, personell und strukturell so ausgestattet, dass Bahn und Busse doppelt so viele Menschen befördern können wie bisher. Kfz-Spuren sollen für den öffentlichen Nahverkehr und Radwege umgewidmet werden. Sharing und neue digitale Angebote sollen verfügbar werden und in den Nahverkehrsplänen verankert. Waren und Güter sollen klimaneutral und umweltschonend transportiert werden. Mehr zum Thema Mobilitätswende in Baden-Württemberg erfahrt ihr auf deren Webseite www.mobilitätswende-bw.de. Dann möchte ich noch auf folgende Veranstaltungen hinweisen, die in der nächsten Zeit stattfinden werden und auch von der Mobilitätswende BW gehostet werden. Und zwar am 19. Februar von 19 bis 20.30 Uhr die Veranstaltung Klimaneutralität bis 2035. Was tut Baden-Württemberg dafür? Und ebenfalls am 19. Februar von 19 bis 21 Uhr Kreis Ludwigsburg, das Fahrrad, Gewinn für das Klima, Opfer im Verkehr. Dann am 22. Februar von 16.30 Uhr bis 18 Uhr die Veranstaltung Mobilitätswende auf der Ostalb, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und am 24. Februar von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr Kandidatencheck Essling, Mobilitätswende im Landtag, Fragezeichen. Und am
26. Februar 2021 von 17 Uhr bis 18.30 Uhr die Veranstaltung Radschnellwege in der Stadt. Wer Zeit hat und teilnehmen möchte, findet alle weiteren Informationen dazu auf der Webseite mobilitätswende-bw.de/termine. So, das war's auch schon fast wieder. Unsere Sendung ist fast vorbei. Die nächste Sendung Achter findet am 18. März statt, wieder von 22 bis 23 Uhr. Ich hoffe, wir hören uns wieder und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß heute. Schönen Abend noch, eure Conny.